Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Jede Menge Farben also in dieser Echtzeitfolge. Und da wird's jetzt violett. So sehen sie nämlich meistens aus. Die Usambara-Veilchen. Die, und das muss ich jetzt mal kurz ablesen, heitere Blütenstimmung auf der Fensterbank verbreiten, hat mal jemand geschrieben. Das Usambara-Veilchen gibt es allerdings nicht nur in Violett, auch in anderen Farben, in Rosa und Weiß und hat schon vor 40 Jahren den Münchner Tatort beschäftigt. Hier.
Haben Sie das notiert, Brettschneider?
Natürlich.
Ja, und die Begonie da, oder die, was ist denn das, die Hyazinthe?
Usambara-Veilchen.
Usambara-Veilchen, aha. Ja, haben Sie das von der Spurensicherung geschenkt gekriegt zum Andenken für den Schreibtisch?
Man kann nie wissen.
Gustl Beyerhammer, Helmut Fischer und Willi Harlander, langes Zehr. Welche spannende Geschichte, abseits vom Tatort, sich hinter dem populären Usambara-Veilchen verbirgt, darüber will ich jetzt mit der Regisseurin Franziska Angerer sprechen. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Frau Angerer, Sie haben sich aktuell mit dem Usambara-Veilchen beschäftigt, aber Sie kennen diese ziemlich populäre Pflanze schon länger, oder?
Ja, genau. Ich kenne die tatsächlich aus meiner Kindheit, verbinde damit auch ein wenig Heimat. Diese Usambara-Pflanze ist nämlich auf der Fensterbank von meiner Großmutter gestanden. Oder nicht diese eine, sondern sehr viele nacheinander. Und ich als Kind hatte ich selber auch so eine Pflanze in meinem Kinderzimmer stehen. Deshalb, ja, habe ich so das Gefühl, das ist irgendwie Vergangenheit für mich, so
ja,
Heimat.
Wahrscheinlich nicht nur für Sie. Haben Sie denn beim Usambara-Veilchen eine Lieblingsfarbe?
Tatsächlich ist es die Farbe Violett, weil ich die mit meiner Großmutter verbinde. Und mit der Pflanze am allermeisten.
Man könnte ja denken, das ist eine sehr weit verbreitete Pflanze, die so deutsch ist wie vielleicht Weißwurst und Bier. Dem ist aber nicht so. Wo kommt denn dieses Veilchen ursprünglich her?
Ja, das hat mich selber sehr erschreckt, dass ich darüber nie nachgedacht habe, wo diese Pflanze eigentlich herkommt, bis ich mal in einem Artikel darauf gestoßen bin. Diese Pflanze kommt nämlich eigentlich aus Tansania, aus dem Usambara-Gebirge, genauer genommen. Da wächst sie in Felsspalten, in Wäldern, an feuchten Plätzen. Und wie die Pflanze jetzt sozusagen in unsere Gefilde kam, hat natürlich traurigerweise mit der Kolonialzeit zu tun. Damals war Tansania unter Deutsch-Ostafrika bekannt. Da gab es einen Kolonialbeamten, den Walter von Saint-Paul-Hilaire hieß der seinerzeit. Der hatte dort nicht so wirklich viel zu tun. Der ist immer so durch die Gegend gelaufen und ihm war sehr viel dran gelegen, dass er bekannt wurde in der Heimat, also dass er da zu Ehre und Ruhm kam. Und da er dort nicht so wirklich viel reisen konnte, war es damals so ein bisschen Usus, dass man durch die Gegend gegangen ist und nach Spezies gesucht hat, die man in der Heimat noch nicht kannte. Und dann hat man die dorthin geschickt und dann hatte man ein Anrecht darauf, dass man seinen Namen sozusagen verewigt hatte in der lateinischen Bezeichnung dieser Spezies. Und so kam das eben, dass er das Usambara-Veilchen entdeckt hat, in Anführungsstriche, und in die Heimat gesandt hat.
Das muss dann irgendwann vor dem Ersten Weltkrieg gewesen sein, so Ende des 19. Jahrhunderts oder sowas, ne?
Genau, ganz genau. Und hat aber dann tatsächlich eine ganze Zeit gedauert. Die Verbreitung kam quasi erst nach dem Zweiten Weltkrieg oder mit dem Zweiten Weltkrieg. Besatzungssoldaten haben die Pflanze mit in die USA genommen und dort wurde die in allen Farben und Formen und in Massen produziert. Das war dann wieder rückwirkend, hat es was mit der Popularität dann in Europa zu tun gehabt, sodass so in den 80er Jahren die Pflanze, die Zimmerpflanze, glaube ich, schlechthin war, kann man sagen.
Wir hatten da also diesen Kolonialbeamten, der das Ganze, Sie haben es schon selber gesagt, entdeckt hat. Das ist ja ein relativ zwiespältiger Begriff in dem Sinne, weil die Pflanze war ja schon da, die Leute vor Ort kannten die wahrscheinlich. Er hat sie dann nur gelabelt, kommerzialisiert. Das ist ein Fall, würde man heute wahrscheinlich so als kulturelle Aneignung bezeichnen. Warum war denn dieser Schritt dann aber so erfolgreich?
Genau, Sie sagen das, deswegen habe ich das ein bisschen in Anführungsstriche gesetzt, dieses entdeckt, ne? Also es ist natürlich eine absolute Aneignung. Warum die Pflanze so erfolgreich ist, darüber lässt sich spekulieren nur. Das wissen wir natürlich alle nicht, aber ich nehme an, es hatte A damit zu tun, dass die Pflanze relativ leicht zu züchten ist. Man kann ganz leicht aus allen Pflanzenteilen wieder neue Pflanzen züchten. Sie ist relativ robust und sie ist immer blühend. Also man hat quasi immer diese bunten, farbenfrohen, wie Sie es vorher angekündigt haben, Pflanzen stehen, die einem immer dienen, ne? Sozusagen.
Und was macht das dann mit Ihnen? Also wenn Sie die Kolonialgeschichte des Usambara-Veilchens kennen, ich habe es davon jetzt auch zum allerersten Mal gehört. Man guckt doch wahrscheinlich jetzt so ein bisschen anders auf die Pflanze, oder? Wenn man heute eine sieht.
Ja, absolut. Also man schämt sich auch ein wenig dafür, dass man oder ich das gar nicht wusste tatsächlich. Und die Pflanze ist ja auch irgendwie ein Stellvertreter für das gesamte brutale System, ne, der Kolonialisierung. Ja, es macht mich auf der einen Seite traurig, das nicht zu wissen und ja, was da alles passiert ist. Und auf der anderen Seite ist es ja auch faszinierend, was für eine Geschichte diese Pflanze eigentlich in sich trägt oder welche Geschichten. Die war sogar im Weltall irgendwann in den 80er Jahren und nur dieses eine Ereignis kann diese Pflanze gar nicht beschreiben oder fassbar machen, sondern die gab es davor und die gibt es auch danach und die gibt es auch jetzt noch.
Und jetzt ist es ja bei Ihnen so, dass Sie das Ganze auch auf eine andere Art und Weise ja, verarbeiten. Wir sprechen nämlich mit Ihnen nicht als Botanikerin, Sie sind ja keine Botanikerin, sondern Sie machen Anfang November beim Spielart-Festival in München eine Klanginstallation mit dem Titel Usambara-Veilchen. Ohne jetzt zu viel zu verraten, was wird da passieren?
Ja. Also der Ausgangspunkt war die Frage, welche Handlungsmacht Objekte haben. Das ist so ein bisschen immer so mein künstlerisches Forschungsthema, auch in den letzten Jahren gewesen. Und über die Bekanntschaft mit Claude Janssen, die sich vor allem mit postkolonialen Thematiken beschäftigt, sind wir eben genau auf dieses Usambara-Veilchen gestoßen und haben uns überlegt, dass es sehr schön wäre, wenn diese Pflanze selber zu Wort käme und ihre Geschichten erzählt. Und im Laufe der Recherche, es ist uns sogar noch viel schöner und sinniger vorgekommen, wenn nicht die Pflanze selbst erzählt, sondern Objekte, die in diesen ganzen Geschichten, in ihrer Biografie mit der Pflanze in Berührung gekommen sind und sie kennengelernt haben. Und diese Objekte erzählen jetzt klanglich, das sind Samen, das sind aber auch Waffen, das sind Straßen, erzählen im Sound über diese Pflanze, aber auch textlich. Also wir haben quasi Objektklänge, die miteinander kommunizieren und wir haben aber auch natürlich ein bisschen eine poetisch, fiktionale, gemischt mit Faktengeschichte, die das unterstützt.
Da kommt das Usambara-Veilchen dann nochmal ganz anders raus. Weil es hier bei uns in der Echtzeit heute um die Farben geht, Sie machen eine Klanginstallation. Inwiefern kann man denn Farben durch Sound darstellen? Spielt das eine Rolle? Geht das überhaupt?
Da sind wir tatsächlich per Zufall drauf gestoßen. Und zwar, wir haben ein paar Klangtests, Soundtests gemacht im Raum selbst und dann kam immer dieses weiße Rauschen. Und dann haben wir erst überlegt, ja, wie reduzieren wir das weiße Rauschen und haben uns dann ein bisschen mehr darüber Gedanken gemacht, okay, weißes Rauschen, vielleicht gibt es ja auch violettes Rauschen und das gibt es tatsächlich. Dann haben wir uns das angehört, das klingt ein bisschen wie ein Wasserhahn, der konstant offen ist eigentlich und fanden das super spannend, dass das Farbspektrum auf Töne auch übertragen wird. Und das spielt dann bei uns auch eine Rolle.
Farben und das Usambara-Veilchen. Franziska Angerer, vielen Dank für dieses Gespräch. Und wer die Klanginstallation von Franziska Angerer sehen möchte, die ist am 4., 5. und 6. November in München in der Einstein-Kultur Halle 3 zu begehen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag.
Tschüss.